So, ihr dürft Matthäus aufschlagen, Kapitel 5. Aber bevor ich anfange, ich wollte einfach nur noch mal sagen, ich bin echt dankbar, dass ich hier sein darf, auch heute Morgen, dass ich hier sitzen darf und zu euch reden darf. Und es ist wirklich eine Ehre für mich, dass Günther mich gefragt hat, ob ich für ihn einspringen kann. Und ich hätte mir es nie vorstellen können, irgendwann mal hier zu sitzen und zu predigen, erst recht nicht jetzt, wo ich gerade mal 19 bin. Und es ist, auch wie das Lied sagt, preist dem Vater und ihm gehört die Ehre. Und ich bin dankbar, dass ich das machen darf. Und heute ist das letzte Mal fürs Erste. Ich bin mir sicher, dass Günther wahrscheinlich bald wieder fragen wird. Aber er kommt ja wieder jetzt am Freitag. Und es ist krass. Ich hätte mir nie gedacht, dass es so lang dauern kann, eigentlich eine Predigt vorzubereiten. Und gerade jetzt in der Zeit, wo ich das jedes Mal wieder gemacht habe, habe ich mir gedacht, es ist so schön, dass der Günther das jeden Sonntag macht eigentlich für uns und dass er sich hinsetzt und eine Predigt vorbereitet. Und das ist nichts, was man mal in einer Stunde macht oder so, auch nicht in zwei. Also ich habe wahrscheinlich teilweise sogar 16 Stunden dran gesessen. Ich meine, Günther sagt immer, er braucht 8 Stunden, aber selbst das, ich bin so dankbar, dass der Günther das macht und das sogar jeden Sonntag. Und dann macht er auch noch Dienstag Bibelstunde. Das ist Wahnsinn. Aber wir werden auch heute weitermachen jetzt wieder mit der Bergpredigt. Wir haben die letzten 2 Sonntage schon in der Bergpredigt verbracht und mir ist aufgefallen, dass wir eigentlich bis jetzt noch gar nicht weit gekommen sind. Ich wollte eigentlich in den 3 Sonntagen durch die komplette Bergpredigt gehen, aber ist mir auch aufgefallen, das kann man gar nicht so schnell machen. Das ist so viel, was man da entdecken kann, was man da rausziehen kann. Und wir sind jetzt angekommen im Kapitel 21. Vers 21, Entschuldigung. Ja. Und in den Abschnitten, die wir heute durchgehen werden, da werden wir einfach sehen, dass Jesus die Unterschiede zeigt zwischen dem, was die Juden und auch die Schriftgelehrten früher von dem Gesetz gehalten haben oder was die verstanden haben und zu dem, was wirklich dahinter steckt und zu dem, was wirklich mit dem Gesetz ausgedrückt wurde. Und wir haben letzte Woche gelesen auch, dass Jesus nicht gekommen ist, um das Gesetz aufzulösen, sondern dass er gekommen ist, um das Gesetz zu erfüllen. Das heißt, Jesus ist gekommen und hat das Gesetz komplett gemacht. Er hat es erfüllt. Er hat es komplett eingehalten. Es gab keine Kleinigkeit, die er nicht eingehalten hat. Er hat es perfekt gemacht. Und wir konnten daraus sehen, dass er auch dadurch zu einem perfekten Opferlamm für uns wurde. Ein Opferlamm, das ans Kreuz gehen konnte, um für jede einzelne Schuld für uns zu sterben. Hätte Jesus auch nur einen Fehler gemacht, hätte auch nur einen Makel gehabt, dann hätte er für uns nicht ans Kreuz gehen können, dann wäre er nicht perfekt gewesen. Aber er war perfekt und er hat unseren Platz am Kreuz eingenommen und hat das Gesetz perfekt gemacht. Wie ich auch schon letzte Woche gesagt habe, dadurch eben, dass Jesus unseren Platz am Kreuz eingenommen hat, sind wir nicht mehr ans Gesetz gebunden. Paulus hat gesagt auch, wir sind frei vom Gesetz. Dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er den Platz für uns am Kreuz eingenommen hat, sind wir frei vom Gesetz. Und trotzdem zeigt er hier jetzt, wie wichtig das Gesetz trotzdem ist. Jesus, also ich habe mir die Frage gestellt, wenn wir doch frei sind vom Gesetz, warum will Jesus, dass wir es trotzdem komplett verstehen? Und warum zeigt Jesus noch wirklich, was genau dahinter steckt? Und ich würde gerne auf die Frage später nochmal dahin zurückkommen, aber behaltet die einfach mal im Hinterkopf. Einfach, warum will Jesus, dass wir das Gesetz so perfekt verstehen oder dass wir auch den Hintergrund wirklich wissen, wenn wir doch eigentlich gar nicht mehr ans Gesetz gebunden sind? Naja, also, es geht los im Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird im Gericht verfallen sein. Nun, Jesus redet hier zu seinen Jüngern. Das waren eine riesengroße Volksmenge, die Jesus nachgefolgt ist. Und wir wissen, dass die sich auf dem Hügel versammelt haben. Das war wahrscheinlich ein Hügel am See Genezareth, einfach wo sie ihre Ruhe hatten, wo sie ihre Stille hatten. Und wo Jesus sich einfach Zeit genommen hat, um zu seinen Jüngern zu reden. Und ich habe vor 2 Sonntagen, da ist mir aufgefallen, dass auch als Gott zu Mose geredet hat, da hat Gott den Mose hoch auf den Berg Sinai geholt, um dort einfach persönlich mit Mose zu werden, einfach ihm genau zu zeigen, was das Gesetz beinhalten soll. Und es hat 40 Tage gedauert. Mose war 40 Tage oben auf dem Berg. das erste Mal, und er ist ja danach sogar nochmal hochgegangen, und Gott hat sich wirklich Zeit genommen, und er wollte Gemeinschaft haben mit Mose, ganz alleine, und ich glaube auch genau das war Jesus sein Ziel, als er mit den Jüngern hier auf den Hügel gegangen ist. Er wollte Gemeinschaft haben mit seinen Jüngern, er wollte privat werden mit ihnen, er wollte persönlich werden mit seinen Jüngern, er wollte ihnen was beibringen, er wollte ihnen zeigen, was wahre Jüngerschaft ist und wie man ihm wirklich am besten nachfolgen kann, worauf es ankommt und was wirklich wichtig ist im Leben. Und er zitiert hier ein Zitat aus dem 2. Mose, Kapitel 20, Vers 13. Das ist aus den 10 Geboten. Da steht, du sollst nicht töten. Und es ist ganz klar, wer es trotzdem tut, der ist dem Gericht verfallen. Und was Jesus jetzt hier auch in den folgenden Versen sagt, das ist kein Widerspruch, das ist wichtig, dass wir wissen, dass Jesus Gesetz oder dass er dem Gesetz nicht widerspricht, sondern dass er einfach die genauere Bedeutung erklärt. Ich habe eigentlich immer gedacht, Jesus hat sich hier wirklich als Herr gezeigt, indem er Sachen vielleicht verändert hat vom Gesetz, indem er vielleicht irgendwas anderes gemacht hat. Aber es ist falsch. Jesus hat nichts geändert vom Gesetz. Er hat gerade vorher noch gesagt, dass nichts wird verändert werden im Gesetz. Es wird so bleiben. Kein Strichlein und auch nicht der kleinste Buchstabe wird sich verändern, bis Himmel und Erde vergangen sind. Es wird nichts wird sich verändern, bis Jesus wiederkommt. Und das Gesetz ist das Gesetz, so wie es in der Bibel steht. Und auch Jesus verändert das Gesetz hier nicht in dem, was er sagt. Er sagt aber im Vers 22, ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wer seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer zu seinem Bruder sagt, Raka, wird verfallen sein. Oder auch nah. Und das Wort Raka, das bedeutet wörtlich einfach, das ist eine leere Person. Und man kann's, das ist ein Schimpfwort, genau wie Hohlkopf oder Dummkopf. Und das Wort nah ist nicht einfach nur der nah, der nichts weiß, sondern es bezeichnet eigentlich einen moralischen nah, der sterben sollte. Oder jedenfalls den Wunsch, dass er tot sein wäre oder tot sein soll. Einfach den Wunsch dahinter, jemanden zu beleidigen, dass er ihm aus dem Leben gehen soll oder einfach für ihn schon tot ist. Was sagt Jesus hier? Jesus sagt, Mord ist nicht einfach nur die Tat, irgendwie jemanden das Leben zu nehmen, sondern allein schon der Wunsch oder die Herzenseinstellung, dass jemand stirbt oder dass jemand nicht mehr da ist oder jemanden umzubringen, ist schon Mord. Es ist nicht einfach nur die Tat, sondern das, was hier beginnt im Herzen oder was auch schon im Kopf anfängt, das kann schon Mord sein. Wenn wir uns denken oder wenn wir Hass gegeneinander haben, das kann schon Mord sein und dann sind wir schon im Gericht verfallen. So schnell kann das gehen. Das ist nicht nur die Tat. Das Gesetz, was vorher gegeben wurde, du sollst nicht töten. Klar, man soll niemandem das Leben bringen, aber auch das Herz soll das nicht machen. Jesus hat es hier nicht widersprochen. Er hat genau gesagt, was es bedeutet. Und allein schon jemanden zu beschimpfen mit einem bösen Hintergedanken kann schon Mord sein. Und ich denke, das ist eine gute Herausforderung für jeden von uns, da wirklich aufzupassen, was wir in unserem Herzen denken, manchmal gegeneinander. Mir fällt es oft schwer, immer geduldig zu bleiben mit einem Arbeitskollegen. Aber Gott gibt uns Fälle jedes Mal wieder ins Leben, wo er uns fordern will oder wo er uns was beibringen will. Und ich denke, das kann auch gut tun, mal wirklich mal durch eine schwere Zeit zu gehen, um sowas zu lernen. Aber es ist wichtig, dass wir damit mit einem offenem Herzen oder mit einem aufrichtigen Herzen dahin gehen in so Situationen, dass wir wissen, okay, hey, ich darf nicht zu weit gehen mit meinen Gedanken, sonst kann es schon zu weit sein. Jesus sagt, wir sollen lieben einander. Wir wissen, dass Liebe nichts mit Hass zu tun hat. In Vers 23 steht, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Ich muss ganz ehrlich sein, ich hatte hier mit dem Abschnitt ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich wusste ganz genau, was Jesus damit zeigen will, aber als allererstes ist es wichtig, dass wir sehen, dass auch hier es sich wieder aufs Gesetz bezieht, dass Jesus von der Gabe spricht, die zum Altar gebracht werden sollte. Das war früher. Wir wissen, dass es ja heute nicht mehr so ist. Die Gaben wurden früher hingegeben, entweder um Sühnung vor Gott zu erwirken oder auch ihm einen Wohlgefallen zu tun. Ich lese gerade in meiner eigenen stillen Zeit, auch gerade sogar im dritten Mose, wo es genau darum geht. Wo es darum geht, was für Gaben geopfert werden sollten, in welchen Situationen. Und da hat es erst angefangen mit Gaben, die man freiwillig geben durfte, aber auch dann Gaben, eben, die man tun sollte, um Sühnung vor Gott zu erwirken. Und ich denke, Gott legt einfach Wert darauf, dass wir nicht einfach nur irgendwie opfern, sondern dass auch im Hintergrund alles okay ist, dass wir nicht irgendwie irgendwo jemandem etwas schuldig sind oder dass wir nicht irgendwann mal oder dass es irgendwas gibt, was im Hintergrund sich noch abspielt, wo wir noch schuldig sind. Wenn wir vor Gott kommen, dann sollen wir mit dem reinen Herzen hinkommen. Dann soll da nichts sein, was noch im Hintergrund abgeht. Und hier heißt, wenn dein Bruder etwas gegen dich hat, und es ist genau das, es kann sein, dass es irgendwas gibt, was man mal getan hat, dass man ihn vielleicht beleidigt hat, genau das, was Jesus vorher schon gesagt hat, oder vielleicht auch irgendwas anderes, dass er vielleicht eine Affäre gehabt hat mit seiner Frau, oder das ist schon krass, aber irgendwas geklaut hat, aber irgendwas, was er ihm oder gegen ihn im Gericht vorbringen kann, irgendwas, was ihn als schuldig sprechen würde. Und ich denke mir oft, ich glaube, wir kennen alle so Situationen, wo wir irgendwas gemacht haben in unserem Leben, wo wir genau wissen, das gefällt Gott nicht. Oder wo wir auch genau wissen, wir tun es eigentlich immer wieder, weil wir es noch nicht Gott abgegeben haben oder weil wir selber noch nicht drüber hinweggekommen sind oder es vielleicht sogar machen wollen. Und jedes Mal, wenn wir beten und Gott um Verzeihung beten, kommt der Gedanke wieder im Kopf hoch und wir wissen ganz genau, es bringt eigentlich nichts dafür zu beten, weil ich es doch eh wieder machen will. Und wir müssen zu einem Punkt kommen, wo wir wirklich sagen, Herr, ich gebe dir alles. Ich gebe dir alles hin, was ich habe. Und nicht sagen, ja, außer die eine Sache da. Ich hab selber so oft erlebt, noch als ich jünger war, da ich habe jedes Mal wieder Alkohol getrunken, wo ich genau wusste eigentlich, dass ich es nicht machen sollte. Und ich habe jedes Mal wieder gebetet und gesagt, ja, Herr, vergib mir bitte meine Sünden, außer dass ich das gemacht habe. Weil ich wusste ganz genau, ich werde es wieder machen. Und ich wollte es nicht abgeben, aber es ist falsch. Wir sollen alles Gott abgeben, jede einzelne Kleinigkeit. Und es soll nichts im Hintergrund sein, was uns da noch irgendwie für schuldig sprechen würde. Und vielleicht gibt es bei irgendjemandem von euch Probleme, die ihr noch mit anderen Menschen habt, mit anderen Brüdern. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es irgendwas, was ihr getan habt, mit dem ihr oder bei dem ihr noch nicht wieder in Ordnung seid mit eurem Bruder oder generell mit Freunden oder Verwandten oder irgendwelche Bekannten. Aber Gottes Herz sagt, dass wir uns vertragen sollen und er will nicht, dass wir im Streit leben oder sogar gegenseitig vors Gericht gehen. Und gerade, ich denke, für uns Christen ist es wichtig. Wir sind ein Leib, wir sind ein Körper. Wir sollen zusammenwirken für Jesus, nicht gegeneinander. Und es ist so wichtig, dass wir gerade als Geschwister eine ehrliche Beziehung haben oder auch generell keine Probleme untereinander haben. Und manchmal mag es schwer sein, vielleicht zu vergeben oder auch zu jemandem hinzugehen und um Vergebung zu bitten. Aber es ist wichtig, dass wir es tun. Es ist Gottes Herz. Und Gottes Herz sagt, wir sollen ein Leib sein, das zusammen wirkt. Genau wie ein Körper mehrere Teile hat, wie eine Hand oder die Augen, die sehen. Wenn mein Kopf sagt, meine Hand soll sich bewegen, die Hand sich aber streitet und das nicht machen will, dann kann ich mit der Hand nichts anfangen. Wir sollen wirken zusammen. Und vielleicht gibt es bei irgendjemandem gerade eine Situation, wo er genau weiß, ja, zu der Person muss ich noch hingehen und ich muss mich noch entschuldigen für das, was ich getan habe. Vielleicht aber auch nicht, und dann ist es auch gut so, dann bin ich froh, dass es nicht so ist. Aber ich will euch ermutigen, einfach ein offenes Herz zu haben für eure Geschwister, für die Geschwister im Glauben. Einfach zu sagen, hey, pass auf, das Wichtigste ist doch Jesus und dass er für uns gestorben ist. Und was kann es dazwischen uns geben, was noch nicht mal Gott uns vergeben könnte? Es gibt nichts. Und Jesus sagt, genauso wie wir oder wie Gott uns vergeben hat, sollen auch wir untereinander vergeben. Und im Vers 25 steht, komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist. Und die Elberfelder Übersetzung gibt hier noch in der Fußnote noch einen Satz, der sich vielleicht sogar noch genauer rüberbringt. Da heißt, sei deinem Gegner schnell wohlgesinnt. Und der Gegner ist einfach ein anderes Wort für Widersacher, der bei einem Rechtsspruch oder in einem Rechtsstreit gegen dich wirkt, der will, dass du vor Gericht angeklagt wirst, der will, dass du bestraft wirst. Und ich denke einfach, was Jesus hier sagen will, ist, dass wir versuchen sollen, Versöhnung anzustreben. Dass wir versuchen sollen, mit jedem Menschen, auch wenn wir mal was verbockt haben, auch wenn wir mal was schlecht gemacht haben, einfach im Klaren zu sein, dass wir hingehen und uns entschuldigen. Genauso wie ich es auch vorher schon gesagt habe. Sei deinem Gegner schnell wohlgesinnt. Wenn wir mal irgendwas getan haben, was irgendjemand gegen uns haben könnte, dann sollen wir am besten hingehen und sagen, hey, es tut mir leid. Ob er uns dann vergibt oder nicht, das ist wohl dann seine Sache. Aber wir haben es dann das Richtige getan. Und ich bin mir sicher, keiner von uns ist perfekt. Also ich weiß es sogar. Aber auch wenn wir mal was Schlechtes getan haben, heißt es nicht, dass wir dann gleich verloren haben. Sondern wir können hingehen und wir können um Verzeihung beten und wir können fragen, hey, es tut mir leid, vergibst du mir bitte, auch wenn es schwerfällt, aber es ist wichtig, dass wir es tun. Und im krassesten Fall kann es sogar so weit kommen, dass wir ins Gefängnis müssen. Ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt unter euch, der schon mal irgendwas gemacht hat, dass er jetzt vielleicht ins Gefängnis gehen müsste. Ich hoffe es nicht. Aber wir können einfach sehen, wo Jesus hinaus will, einfach, dass wir untereinander vergeben und dass es nichts gibt, was uns für schuldig sprechen könnte. Und es wäre schade, wenn wir an die Gitter des Gefängnisses gebunden wären, wenn wir ins Gefängnis gehen müssten. Und so heißt es auch in dem gleichen Vers ein bisschen später, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Man geht davon aus, dass das Gefängnis, von dem Jesus hier spricht, ein Gefängnis war, in das mal geworfen wurde, um dort dann seine Strafe abzusitzen. Eben. Das heißt, vielleicht eine Geldstrafe, er kommt ins Gefängnis und dort muss er dann absitzen, bis eben das Geld dann vom Staat bezahlt wurde. Also es wurde dann für ihn bezahlt, aber er musste halt die Zeit dann im Gefängnis absitzen. Naja, und ich denke, wir können einfach hier wieder gut sehen, wie viel Wert Jesus darauf legt, dass wir gar nicht erst in solche Situationen kommen. Und selbst wenn, es ist wichtig, dass wir uns richtig verhalten, wie ich schon gesagt habe, dass wir versuchen sollen, Versöhnung und Vergebung zu erbitten von dem, bei dem wir was falsch gemacht haben. Und Vers 27, und in Vers 26 steht sogar noch, wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch die letzte Münze bezahlt hast. Und die Münze, von der hier gesprochen wird, das war die zweitkleinste Währung, die es gab damals in der Zeit. Das war, ist nicht viel wert gewesen. Ich weiß nicht genau, wie viel das wert war. Vielleicht, wenn wir es jetzt mit Euro vergleichen. Ich habe keine Ahnung, aber es war nicht viel wert. Aber Jesus sagt, selbst wenn du dann ins Gefängnis geworfen wirst, dann musst du da bleiben. Dann hol auch ich dich da nicht mehr raus, auf gut Deutsch. Dann bist du eigentlich selber dran schuld. Dann wirst du da drin bleiben, bis du die letzte Sünde abbezahlt hast. Und deswegen ist es wichtig, versuch vorher Sühnung oder Vergebung zu bekommen, bevor es soweit kommt. Und jetzt im nächsten Abschnitt geht es um Ehebruch. Da steht im Vers 27, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Und es ist auch hier wieder ein Zitat aus dem 2. Mose und auch aus den 10 Geboten. Und wie man es sich eigentlich jetzt schon erwarten kann, Jesus sagt auch hier wieder, Ehebruch ist nicht einfach nur der Ehebruch, sondern es steckt auch viel mehr dahinter. Und er sagt im Vers 28, ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Und nun, ich denke, generell, die Männer wissen wahrscheinlich genau, was hier gemeint ist. Männer sind so, die können schon mit Gedanken Ehebruch begehen. Ich glaube, Frauen werden es nie so genau verstehen, wie die Männer denken, aber auch genauso gut andersrum. Nicht? Aber Gott hat uns einfach unterschiedlich gemacht. Oder? Männer können sehr bildlich denken und es kann schon Ehebruch im Kopf sein, wenn ein Mann einfach einer Frau hinterherguckt, um sie zu begehren. Und es heißt im Vers 29 und im Vers 30, wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser, oder es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Ich finde, es zeigt eigentlich ziemlich gut, wie ernst Jesus hier redet. Er sagt, reiß dir lieber dein Auge raus, bevor es dir einen Anlass zur Sünde gibt. Stellt euch mal vor, Jesus wäre nicht für uns gestorben, dann würden wir durch jede Sünde, die wir begehen, wirklich in die Hölle gehen. Jede einzelne Sünde, die wir tun würden, würde dafür sprechen, dass wir in die Hölle kommen müssen. Und Jesus sagt, bevor dir dein Auge einen Anlass zur Sünde gibt, reiß es dir raus, weil es ist besser, wenn du dein Auge rausreißt, als dass du in die Hölle gehst. Jesus zeigt dir, wie ernst es ist. Und ich bin froh, dass Jesus gestorben ist für unsere Sünden und dass ich mein Auge deswegen nicht rausreißen muss. Und ich glaube auch nicht, dass es Jesu Wille ist, dass wir uns selber zerstümmeln. Das ist ja Quatsch, aber Jesus zeigt, wie ernst es ist. Aber er hat recht. Im Prinzip ist es besser, als sich die Augen rauszureißen, als ein Leben zu verbringen in der Hölle, wo es noch mehr Qualen gibt. Und Jesus zeigt, wie ernst die Sünde ist. Jesus zeigt, dass die Sünde unser Leben kaputt machen kann und dass es wichtig ist, bevor wir irgendwie zu weit gehen, dass wir da erstmal sagen, stopp. Wenn da eine Frau geht, dass wir unseren Kopf, oder wenn wir eine Frau sehen, die vielleicht attraktiv ist, dass wir unseren Kopf wegdrehen und weggucken. Oder wenn es irgendwas anderes gibt, was unser Auge begehren kann, dass wir da gleich weggehen und unsere Augen zumachen. Und das müssen nicht nur Frauen sein für die Männer, das kann alles Mögliche sein. Wenn es irgendwas gibt in eurem Leben, was euch wichtiger ist als Gott, dann ist es schon vielleicht ein Gott für euch, ein anderer Gott. Oder wir wissen, dass wenn wir mit unserem Herzen eine andere Sache begehren, dass es schon falsch ist. Und wenn es irgendwas gibt, sei es ein Auto oder ein Haus, was euch wichtiger ist als Gott, dann verbrennt es oder schmeißt es weg, verkaufst. Das Wichtigste in unserem Leben soll Gott sein, nichts anderes. Und Jesus zeigt, wie ernst es ist. Wenn es irgendwas gibt, was dir wichtiger ist als Gott, dann werd's los. Es ist egal, was es ist. Werd's los. Denn es ist schlimmer, ein Leben zu leben, wo Jesus nicht der Erste ist. Es ist ein Leben, was einen nicht glücklich macht. Nur ein Leben, wo Jesus wirklich an erster Stelle ist. Ein Leben, das Gott die Ehre geben will. Das ist ein Leben, das erfüllt wird von Gott. Und es ist ein Leben, was einen segnen kann. Gott will der Erste sein in unserem Leben. Und wie es Günther jedes Mal wieder sagt eigentlich, das ist wie im Auto. Gott will nicht im Kofferraum hocken. Er will auch nicht auf der Rückbank oder beim Beifahrersitz sitzen. Er will am Steuer sitzen. Er will fahren. Er will unser Leben kontrollieren. Und bevor wir überhaupt so weit gehen, dass es irgendwas gibt, was wichtiger ist als Gott oder was uns einen Anlass zur Sünde gibt, dann lasst uns einander ermutigen, dass wir davon wegkommen oder dass wir schon im Vornhinein sagen, hey, davon wollen wir nichts zu tun haben. Damit wollen wir nichts zu tun haben. In Sprüche 8, Vers 13 heißt, die Furcht des Herrn ist das Böse zu hassen. Und das bedeutet zu hassen. Hassen bedeutet auch nicht nur ein bisschen nicht zu mögen. Das bedeutet zu hassen. Ich glaube, ihr wisst alle, was damit gemeint ist. Und in Vers 31 und 32 steht, es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei oder Unzucht, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Nun, ich habe mich mit dem Thema eigentlich noch nicht so jetzt direkt auseinandergesetzt zuvor. Ich bin noch jung und noch muss ich mich mit Ehe, glaube ich, nicht so auseinandersetzen, aber ich will es auch nicht ignorieren, weil es ist was Jesus sagt und es ist auch was für uns wichtig ist. Und es ist, denke ich, wichtig, im Vornhinein einfach zu wissen, was Gott über die Ehescheidung denkt oder generell über die Scheidung. Und es steht in Maleachi 2, Vers 16, denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Es ist ganz einfach, Gott hasst die Ehescheidung, Punkt. Da ist kein Warum oder aus welchem Grund. Gott hasst die Ehescheidung. Und es stimmt, dass es heißt, es gab einen Scheidebrief damals. Es war ein Gesetz, das Mose gegeben hat. Es gab den Scheidebrief wirklich. Aber es war kein Gesetz, dass man sich scheiden musste. Gesetz war nur, wenn ein Mann sich aus was für einem Grund auch immer sich scheiden lässt, dass er der Frau einen Scheidebrief geben soll und dass er sie auch nicht mehr wieder heiraten durfte. Und ich würde auch die Stelle gern lesen. Das ist im 5. Mose 24. Ihr dürft es aufschlagen, wenn ihr wollt. Es ist ab Vers 1 bis 4. Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat und sie ist aus seinem Haus gegangen und ist hingegangen und die Frau eines anderen Mannes geworden. Wenn dann auch der andere Mann sie gehasst und ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hat, dann kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wiedernehmen, dass sie seine Frau sei, nachdem sie unrein gemacht worden ist. Denn ein Gräuel ist das vor dem Herrn, und du sollst das Land, das der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt, nicht zur Sünde verführen. Nun, in Matthäus 19 sagt Jesus, dass das Gesetz Mose gegeben hat, wegen der Härtigkeit der Herzen von den Juden, das die damals hatten. Und ich denke mir, dass der Scheidebrief einfach ein Schutz zur Frau gewesen ist, weil damals, wenn eine Frau, wenn ein Mann sich von einer Frau geschieden hat, dann wurde sie eigentlich als Hure dargestellt. Dann war sie eine, die vielleicht Unzucht getrieben hat und deswegen der Mann sich geschieden hat. Und sie war nichts mehr wert in den Augen von den anderen. Und ich denke, dass der Scheidebrief eine Art Schutzfunktion hatte, den Frauen gegenüber. Dass wenn nämlich der Mann wegen seiner Härtigkeit des Herzens sich unbedingt trennen will, dass trotzdem die Frau noch beschützt ist. Aber wir sehen auch, dass wenn ein Mann sich trennt von seiner Frau und dann die Frau eines anderen wird, dann ist die Frau, so steht's hier, verunreinigt. Und ich denke mir einfach, sobald, also ich sage es ganz ehrlich, es ist was ich so gesehen habe. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber ich denke mir einfach, Gott hat die Frau und den Mann so gemacht, dass sie ein für alle Mal ein Ehepaar sind. Und ich denke, wenn ein Mann, auch genauso die Frau, dann irgendwann mal Ehebruch begeht oder mit einem anderen sexuell tätig ist, dann sind sie unrein vor Gott. Und ich denke mir einfach, es ist ganz klar, was Jesus sagen will, dass wer dann eine Frau verlässt, der macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird, denn dann ist sie unrein geworden. Und wenn sie dann die Frau von einem anderen wird, dann ist es nicht mehr das, was Jesus wollte oder was Gott von vornherein wollte, dass sie zuerst ein Paar sind für immer und ewig. Aber auch hier ist es schön, dass wir wissen dürfen, dass Gott heilen kann und dass Jesus Sünde vergeben kann. Und es ist kein Grund, dass jetzt irgendjemand dadurch denkt, oh, ich bin nichts mehr wert vor Gott oder so, sondern Gott liebt uns, so wie wir sind. Und er liebt uns auch mit Sünde. Und er will uns helfen. Gehen wir wieder zurück, Matthäus 5. Und da heißt es im Vers 33, wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Und beim Namen des Herrn zu schwören, das bedeutet ganz einfach, zu sagen, Gott ist mein Zeuge, der bestätigt das mit dem, was ich sage, dass ich da recht habe mit dem, was ich sage. Und ich bin mir sicher, dass die Juden wirklich versucht haben, vor Gott kein falsches Zeugnis abzulegen oder auch vor allem im Namen des Herrn nicht falsch zu schwören. Und deswegen haben die früher oft auch einfach, wenn sie was geschworen haben, nicht bei Gott geschworen, sondern bei zum Beispiel Jerusalem oder der Erde oder dem Himmel. Und ich kann mir vorstellen, weil ich weiß, oder wir wissen, dass Jesus gesagt hat, dass die meisten Pharisäer und Schriftgelehrten einfach Heuchler waren und vom Herzen nicht richtig waren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich vielleicht oft gedacht haben, ah ja, gut, wenn ich schon nicht bei Gott schwöre oder wenn ich ja auch Gottes Namen nicht, oder wenn ich nicht in Gottes Namen falsch schwöre, dann ist es ja auch nicht so schlimm, wenn ich vielleicht im Namen Jerusalem mal was Falsches sage oder so. Vielleicht haben sie sich gedacht, ja, wenn ich schon nicht vor Gott falsch schwöre, dann macht es auch nichts, wenn ich irgendwo anders falsch schwöre. Ich meine, ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie einfach versucht haben, da irgendwie sich rauszutricksen, dass wenn sie schwören, halt nicht auf Gottes Namen schwören, sondern auf irgendwas anderem. Aber es ist lustig, es ist nicht nur heuchlerisch, nicht auf Gott zu schwören, sondern auch einfach sinnlos. Denn die nächsten Verse, die sagen, im Vers 34 und 35, ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Das ist lustig, egal bei was man schwört, irgendwo ist Gott trotzdem mit einbezogen, oder? Jerusalem ist die Stadt des großen Königs und der Himmel ist Gottes Thron, die Erde ist der Schemel seiner Füße und dann hätten wir unseren eigenen Haupt. Selbst da, Gott ist unser Schöpfer und wir können doch nicht mal ein schwarzes Haar weiß machen oder umgekehrt. Wir können nichts verändern an unserem Körper. Wir sind doch nicht mal würdig, auf uns selber zu schwören, weil wir gar nichts dafür können, dass es uns gibt oder dass wir, ihr wisst, was ich meine. Und Jesus sagt im Vers 37, es sei aber eure Rede ja, ja und nein, nein. Was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Und ich kann auch hier einfach wieder das Herz dahinter sehen, was dahinter steckt. Und Jesus sagt, wenn man sagt ja im Herzen, oder nein, wenn man sagt ja, aber im Herzen nein, dann ist es falsch. Und auch umgekehrt, wenn mich jemand was fragt, hast du Lust, etwas irgendwie mit mir zu unternehmen und ich habe überhaupt keine Lust und ich sage dann trotzdem ja, dann ist es ja eigentlich falsch. Es kommt aufs Herz drauf an, wieder, genau hier auch so wie vorher, genau wie wir gesehen haben, Mord ist nicht einfach nur die Tat Mord, sondern auch das, was im Herzen begeht. Ehebruch ist nicht nur einfach Ehebruch, sondern auch das, was im Kopf schon anfängt, schon das, was man sehen kann. Und auch hier, falsches Zeugnis abliefern ist nicht einfach nur falsches Zeugnis, sondern es beginnt im Herz. Und ich denke, wenn wir ein aufrichtiges Herzen haben und wenn uns jemand fragt, willst du was mit mir unternehmen? Und ich sage ja und ich meine es auch mit ja, dann brauche ich auch eigentlich gar nicht schwören. Dann ist mein Ja ein Ja und mein Nein ein Nein. Und Jesus sagt, alles, was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Mehr muss gar nicht sein, mehr ist gar nicht nötig. Ja ist ja, nein ist nein. So einfach ist es eigentlich. Na, es ist wichtig, aber auch, dass wir ehrlich bleiben und dass wir auch das sagen, was in unserem Herzen ist und nicht das, was die anderen hören wollen. Jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, was ich vorhin gestellt habe. Warum legt Jesus so viel Wert darauf, wenn wir doch frei sind vom Gesetz? Warum will er, dass wir verstehen, was im Gesetz steht? Und ich denke, ein bisschen wissen wir jetzt schon weiter. Das Gesetz sind nicht einfach nur die Taten, sondern das, was in unserem Herzen vorgeht. Und Jesus will uns beschützen, weil er weiß, dass die Sünde unser Leben kaputt macht. Und er zeigt uns, wie es schon anfängt. Und es ist eine Schutzfunktion, die wir haben, wenn wir wissen, was richtig und was falsch ist. Und es ist wirklich wichtig, dass wir mit dem Herzen aufrichtig sind vor Gott. Er kennt unsere Herzen, er weiß, was abgeht. Wir können ihm gar nichts vormachen. Die Bibel zeigt uns ganz klar, er weiß genau, was wir tun, was wir denken, was wir fühlen. Er weiß, was in unseren Herzen abgeht. Und es bringt nichts, vor Gott irgendwas vorzuspielen oder irgendwas falsch zu machen. Gott kennt unsere Herzen. Und alles, was wir in unseren Herzen falsch machen, Sünde sein. Und Jesus will, dass wir darauf Acht haben, was unsere Herzen sagen und wie unsere Herzen sind. Und ich denke, das ist was, da können wir jeden Tag dran arbeiten, dass unsere Herzen richtig aufrichtig vor Gott sind. Dass wir aufstehen und mit dem aufrichtigen Herzen, um Gott die Ehre zu geben. Und es ist ein lebenslanges Training, was wir haben auf der Erde hier. Wir werden nie perfekt sein, wir werden nie 100% aufrichtig sein in unserem Herzen. Aber wir können es immer wieder versuchen und wir können Jesus als unser Vorbild nehmen. Und Jesus hat uns gezeigt, dass man nicht sündigen muss. Ich meine, wir Menschen, wir sind schwach und wir sind doof und wir sündigen immer wieder, so oft, auch wenn wir es gar nicht wissen oder müssen. Ich glaube, jeder von uns kennt Situationen, in denen er genau gewusst hat, wenn ich jetzt das tue, dann sündige ich und trotzdem hat er es gemacht. Wir Menschen, wir sind doof, aber Gott ist gut. Und seine Gnade, egal was wir tun, seine Gnade ist größer und er vergibt uns. Aber es kommt aufs Herz drauf an und es ist das Schönste, wenn wir unser Herz Gott einfach hingeben. Wenn wir wirklich unser komplettes Leben einfach in Gottes Hand geben. Es hat mein Leben verändert und ich bin Gott einfach dankbar dafür. Und es ist, wie ich es auch schon vorhin gesagt habe, ich hätte mir es nie vorstellen können, mal hier zu sitzen, aber es ist nicht, was ich gemacht habe, es ist was, was Gott gemacht hat. Und es nur, weil ich gesagt habe, Herr, ich gebe dir mein Herz. Und das ist das Schönste, was wir tun können. Ich würde gerne damit auch abschließen. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns lieb hast, Herr, und dass du wirklich dich um uns sorgst, Herr. Dass du willst, dass wir in unserem Leben keine Probleme haben und dass du willst, dass es uns gut geht und dass du uns segnen willst. Und Vater, wir wissen, dass du uns das Gesetz gegeben hast. Zum einen einfach zu wissen, dass wir schlecht sind und wie groß doch deine Gnade ist, aber auch zum anderen, dass wir wissen, was richtig und was falsch ist, Herr, und wie wir leben sollten, Herr. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, weil wir wissen, dass es schwer ist, in dieser Welt hier zu sein, dass du uns hilfst, dass du uns beistehst, Herr, in jeder Situation, dass du uns immer wieder bewusst machst, was richtig und was falsch ist, dass du uns immer wieder zeigst, Herr, dass es auch aufs Herz drauf ankommt und dass du uns einfach Kraft gibst, Herr, mit dir zu gehen. Und aus eigener Kraft ist es unmöglich, Herr. Wir danken dir für dein Wort und für das, was du gesagt hast und für das, was du getan hast. Wir danken dir, dass es nie aufgehört hat und dass du immer noch weiter wirkst und dass du immer noch weiter lebst. Und dass du auch jetzt mitten unter uns bist und dass du in unseren Herzen bist und dass du bei uns bist. Und ich bin dir so dankbar, Herr. Und ich bitte dich einfach, Herr, dass jetzt die kommende Woche einfach Segen wir, dass du das uns, dass du bei uns bist und dass du uns stärkst, Herr. Dass es eine Woche wird, wirklich, in der wir unser Leben einfach dir wieder hingeben und für dich leben wollen, Herr. Bitte hilf uns dabei und sei du einfach bei uns, Herr. Wir danken dir für alles, was du tust. In Jesu Namen. Amen.